Claude Fable 5 ist da. Nicht als stille API-Aktualisierung, nicht als Leak, sondern als offizieller Release für bezahlte Nutzer. Und die Reaktionen waren sofort und eindeutig. Das Modell ist außergewöhnlich. Anthropic selbst meldet, dass über 80% des intern verschifften Codes mittlerweile von Claude geschrieben wird. Die offene Aufgabenlösungsrate ist von 26% auf 66% gestiegen. Auf SVE Bench erreicht Fable 5 rund 80% bei agentischen Coding-Aufgaben, gegenüber 70% bei Opus 4.8. Es übertrifft GPT 5.5 und Gemini 3.1 Pro in mehreren Kategorien. Was technisch hinter Fable steckt, ist ebenfalls bemerkenswert. Es ist laut Nate Herc und dem Kanal AI Explained technisch identisch mit Mythos 5, dem Modell, das bisher nur über Project Glasswing an ausgewählte Sicherheitspartner verteilt wurde. Der Unterschied liegt in harten Sicherheitsklassifizierern, die bei Anfragen zu Cybersecurity, Biologie und Chemie automatisch auf Opus 4.8 herabstufen. Das klingt nach einem eleganten Kompromiss. In der Praxis bedeutet es, auch legitime Sicherheitsanfragen werden manchmal geblockt. Mark Kaschew empfiehlt in seinem Video Don't use Claude Fable 5 until you see this, deshalb für solche Aufgaben weiterhin Opus zu vertrauen. Brian Castle baute live eine echte Erweiterung für sein Produktionstool Residence Radar. Kein Spielzeugdemo, sondern eine vollständige Funktion mit Watchlist für externe Quellen, Trending Topics Sektion mit visuellen Metriken und Reports Funktion. Seine zentrale Beobachtung: Die Refinement-Phase nach dem ersten Build schrumpft erheblich, wenn klare Verifikationskriterien vorliegen und das Modell sein eigenes Werk prüfen kann. Leon Van Zyl ließ Fable im YOLO-Modus ein Browserspiel mit Raytracing bauen. Das Ergebnis, Mirror Forge, übertraf im direkten Vergleich das Ergebnis von GPT 5.5. Fireship testete eine Tinder-ähnliche UI mit funktionierenden SVG-Animationen und befand das Modell für legit. World of AI erstellte einen Minecraft-Klon, einen macOS-Klon und ließ Fable Pokémon FireRed allein durch visuelle Eingaben meistern. Der Schöpfer der GPU-Programmiersprache Bend nannte das seinen persönlichen Singularitätsmoment. Aber dann kommt der Haken. Und der ist nicht klein. $50 pro Million Output Token. Doppelt so viel wie Opus 4.8. Und am 22. bzw. 23. Juni fällt die Inklusion in Pro Max, Team und Enterprise Plänen weg. Danach nur noch Pay as you go über die API. Marc Kaschew und der französischsprachige Kanal IA et Strategie haben das scharf analysiert. Die Einbindung über ein Metering-Modell kam 3 Tage nach Anthropics IPO-Filing am 7. Juni. Das ist keine technische Notwendigkeit. Das ist finanzielle Strategie. IA et Strategie rechnet vor. Eine einzige Testmission von 2,5 Stunden verbrauchte 45 Millionen Tokens im Kontext und kostete rund $200. Kaschews Empfehlung ist konkret. Fable High für Planung und Spezifikation, Opus oder Sonnet für die eigentliche Ausführung, Fable Low für Verifikation und Edge-Case-Prüfung. Fable 5 Medium schlägt bereits Opus 4.8 Max. Das gibt Spielraum. Das Fazit, das sich durch alle Kanäle zieht. Die Frage ist nicht mehr, ob das Modell eine Aufgabe bewältigen kann. Die Frage ist, ob der Preis für diesen spezifischen Job gerechtfertigt ist. Nate Herc ergänzt das mit einem technischen Konzept, das direkt daran anschließt. Claude Subagenten. In seinem Video How to Build Claude Subagents Better Than 99% of People erklärt er, wie man Subagenten als Markdown-Dateien mit YAML Front Matter definiert, auf Projekt- oder globaler Ebene mit unterschiedlichen Modellen und Rollen. Der Hauptagent orchestriert, die Subagenten erledigen. Das hält den Kontext sauber und senkt den Tokenverbrauch erheblich, weil günstigere Modelle die Routinearbeit übernehmen. Leon Van Zyl geht noch weiter und zeigt in Claude Code Dynamic Workflows Explained, wie ein Orchestrierungsskript Aufgaben auf bis zu 100 parallel laufende Subagenten verteilt. Demonstriert an einer OWASP Top 10 Sicherheitsanalyse für YouTube-Videos. Das ist kein Spielzeug mehr, das ist industrielle Architektur. Brian Castle adressiert dabei ein Problem, das in der Praxis oft übersehen wird. Design Drift. Wenn Coding-Agenten bei jeder Session die UI neu erfinden, entsteht Inkonsistenz. Jede Sitzung sieht leicht anders aus. Seine Lösung ist ein zentrales Designsystem in der Cloud.md-Datei mit definierten Farben, Typografie und Komponenten. Klingt simpel, ist aber laut Kasel der Unterschied zwischen einem professionellen Produkt und einer Sammlung von Zufallsentscheidungen. Neural 9 ergänzt das Bild mit einem kleineren, aber nützlichen Feature, der Remote-Control-Funktion von Claude Code, mit der aktive Sessions per QR-Code vom Smartphone gesteuert werden können. Gut für einfache Aufgaben unterwegs, weniger für komplexe Programmierarbeiten. Jenseits von Claude Code hat Dave Abelarm in einem vierstündigen Walkthrough gezeigt, wie eine vollständige Full-Stack-Gen-AI-Anwendung gebaut wird. Fast API, React, Superbase, basierend auf Hunderten von SEC-Finanzberichten von Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Google. Die Pipeline kombiniert semantische Suche über PG-Vector mit Volltextsuche, nutzt OpenAI für Embeddings und Dockling zur HTML-zu-Markdown-Konvertierung. Deployed via Docker auf Railway. Das ist keine Demo, das ist ein vollständiges Architektur-Tutorial. Leon Venzal stellt dazu das RAM-Framework vor. Rules, Augment, Map, Proof, ein tool-agnostischer Ansatz für Agentic Coding, der mit Claude Code, Codex oder anderen Tools funktioniert. Nate B. Jones differenziert zwischen den beiden dominanten Tools. Claude Code fühlt sich an wie ein Cockpit, nah am Modell für intensive Einzelaufgaben. Codex wirkt wie eine Operationszentrale, mehrere parallele Tasks gleichzeitig. Beide haben ihre Berechtigung, je nach Aufgabentyp. Ganz anderes Feld jetzt. Aber eines, das diese Woche mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie Fable selbst. Hermes war das meistdiskutierte Open-Source-Framework der Woche. Und Julian Goldie hat es in mindestens 6 Videos aus verschiedenen Winkeln beleuchtet. Hermes existiert in 2 Formen. Als Desktop-App und als Terminal-Agent. Die Desktop-App hat jetzt Ollama-Integration, was vollständig kostenlose, lokale und offline-fähige Agenten ermöglicht, mit Modellwechsel per Klick zwischen Minimax M3 und Jammer. Goldie zeigt Hermes als SEO-Dashboard mit Obsidian-Speicherschicht und Netlify-Deployment, als Game-Studio-Agent mit neuer Profil-Builder-Funktion, als Voice-aktivierten Jarvis-Ersatz kombiniert mit Elf Labs und er vergleicht es direkt mit Odysseus und OpenClaw. Odysseus ist der vollständige lokale Workspace, der Hardware scannt und Modelle lokal ausführt. Hermes ist der lernende Terminal-Agent, der sich Gespräche von vor Wochen merkt und eigene Skills entwickelt. OpenClaw ist das anfängerfreundlichste der 3. Es funktioniert direkt über WhatsApp oder iMessage. Brian Kersel beschreibt seinen hybriden Ansatz. Hermes für Hintergrundautomationen wie SEO-Monitoring und Repository-Verwaltung über Discord. Claude für kreative und hochwertige Aufgaben. Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern Arbeitsteilung nach Aufgabentyp. AchN hat diese Woche eine Funktion bekommen, die für alle, die KI-Workflows produktiv betreiben, direkt relevant ist: Native Open Telemetry-Unterstützung. 2 Umgebungsvariablen genügen, um Workflow- und Node-Ausführungen als Parent- bzw. Child-Spans in Tracing-Systeme wie Grafana einzuspeisen. Was das bedeutet? Erstmals ist Kostentransparenz für KI-Klassifikationen in NNN möglich. Wer wissen will, was seine Automatisierungen tatsächlich kosten, hat jetzt die Werkzeuge dafür. Auf der Modellseite gab es neben Fable weitere Bewegungen. World of AI dokumentierte Leaks zu GPT-5.6 Checkpoints namens Kepler und Kindle, wobei Kindle als Release-Kandidat gilt und besonders in Frontend-Codierung überzeugt. Ein weiterer interner Anthropic-Codename tauchte auf. Oceanus, offenbar bereits als Nachfolger von Mythos in Entwicklung. Googles Gemma 4.12b wurde als lokales Multimodal-Modell vorgestellt, das auf 24 Gigabyte RAM läuft, encoderfrei Text, Bild und Audio verarbeitet und laut World of AI etwa 75% schneller läuft als das größere 26b MoE-Modell bei einem Kontextfenster von bis zu 250.000 Tokens. Das Open-Source-Modell NextN2 Pro mit 329 Milliarden Parametern zeigte starke Benchmarks, in unabhängigen Tests aber inkonsistente Performance, offenbar auf GPT-ähnliche Outputs trainiert. Google Notebook LM erhielt ein Update mit agentischen Fähigkeiten und automatischer Webquellenintegration. Dazu ein Cinematic-Tool, das drei KI-Modelle parallel nutzt, um Notizen in Videoerzählungen umzuwandeln, mit direktem Export nach PowerPoint, Google Docs und Google Sheets. Jetzt zu den größeren Fragen hinter all diesen Releases. Anthropic hat 3 Tage nach dem IPO-Filing eine Warnung vor rekursiver KI-Selbstverbesserung veröffentlicht und einen globalen Entwicklungsstopp gefordert. Die Reaktionen waren bemerkenswert einheitlich in ihrer Skepsis. Fireship verwies auf die historische Übertriebenheit solcher Warnungen. GPT-2 war der Präzedenzfall. Theo von T3GG diskutierte die 3 Szenarien. Stagnation, kontrollierte Automatisierung mit menschlicher Aufsicht, unkontrollierte Rekursion. IAETs Strategie nannte das Sicherheitsnarrativ explizit strategisches Marketingtheater. Und der Zeitpunkt 3 Tage nach dem IPO-Filing macht diese Einschätzung schwer zu widerlegen. Theo hat gleichzeitig ein anderes, weniger diskutiertes Thema aufgegriffen: die Compute-Knappheit. Microsoft, Google und Anthropic sind massiv von GPU-Engpässen betroffen. TSMC kann die Nachfrage nicht schnell genug decken. SpaceX verkauft überschüssige Rechenleistung an Google und Anthropic. Das ist keine abstrakte Lieferkettendiskussion. Das ist der Grund, warum Fable 5-Preise so hoch sind und warum das Metering-Modell ab 23. Juni kein Zufall ist. Nate B. Jones analysierte Apples WWDC-Strategie mit einem Argument, das über die übliche Siri-Diskussion hinausgeht. Apple versucht nicht, das beste Modell zu haben. Apple versucht, die Oberfläche zu besitzen, über die 1 Milliarde Menschen täglich mit KI interagieren. Die Google Gemini-Integration und Nvidia GPUs in Private Cloud Compute bedeuten nicht, dass Apple gescheitert ist. Sie bedeuten, dass Apple Rohmodell Rechenleistung als Commodity behandelt und die Kontrolle über die Schicht darunter behalten will. Gerät, Betriebssystem, Berechtigungsprompts, Siri. Wer den Meta kontrolliert, wenn KI wirtschaftlich unvermeidlich wird, gewinnt. Das ist die eigentliche WWDC-Story. Cloudflares Übernahme von Void Zero, dem Unternehmen hinter Vite, interpretiert Theo als strategischen Schritt, eine auf Entwickler und KI-Agenten zugeschnittene Cloud-Plattform aufzubauen. Nicht um Vercel zu kopieren, sondern um eine neue Abstraktionsebene zu schaffen, die speziell für die Anforderungen von Agenten optimiert ist. Nate B. Jones differenzierte außerdem 5 Kategorien von Tech-Entlassungen. Hyperscaler-Layoffs wie bei Meta, visionäre Umstrukturierungen wie bei Block unter Jack Dorsey, usage-basierte Rechtfertigungen wie bei Cloudflare, hoffnungsbasierte Signale wie bei Cisco und nicht KI-bedingte Abbauten. Ubers gescheiterte KI-Skalierung, mehr Token-Ausgaben, keine messbaren Kundennutzen-Features, sei kein Beweis für die Ineffizienz von Agenten, sondern ein Zeichen falscher Pipeline-Architektur. David Shapiro entwickelt in This is my next big work eine polytökonomische Theorie, die diese Woche als Kontrapunkt zu allem anderen stand. Seine These: Mit dem Wegfall menschlicher Arbeit verlieren Menschen ihre historische Verhandlungsmacht. Arbeit war das Fundament von Demokratie und Menschenrechten, weil sie körpergebunden, kollektivierbar und nicht speicherbar ist. Das gab Menschen eine glaubwürdige Drohung. Rechte wurden historisch nur durch erzwungene Zugeständnisse erkämpft. Eliten geben nach, wenn die Unterdrückungskosten höher sind als die Zugeständniskosten. Sein Buchprojekt Credible Threats, rund 190.000 Wörter, derzeit in Entwurf 5 oder 6, behandelt konkrete historische Widerstandsformen und deren Erfolgsquoten. Gewaltloser Widerstand kommt auf 53% Erfolgsquote, gewaltsamer auf 26%. Satya Nadella argumentiert dagegen bei No Priors, dass menschliches Kapital zur Identifikation von Lücken und neuen Formen von Agency weiterhin entscheidend bleibt. Beide Positionen schließen sich nicht aus, aber sie stellen sehr unterschiedliche Fragen. Kurz noch ein paar Dinge, die nicht fehlen sollten. Mark Zuckerberg und Priscilla Chan sprachen bei No Priors über Biohub, das Open-Source-KI-Tools für die Biologie entwickelt. Proteinstrukturvorhersage, Zellmodelle, alles Open-Source. Kein direktes LLM-Thema, aber relevant für KI in der Wissenschaft. Bernie Sanders' Vorschlag eines staatlichen KI-Fonds mit 50% Anteilen an OpenAI, Anthropic und xAI wurde von David Shapiro als verfassungsrechtlich problematisch kritisiert. Sein Gegenvorschlag: ein passives 10% Governance-Modell mit Ausschüttung an Bürger. Nvidia stellte Nemotron Ultra vor, ein Modell für langlaufende KI-Agenten mit bis zu fünffacher Inference-Beschleunigung und 30% geringeren Kosten. Und bei Unsupervised Learning wurde Scanner vorgestellt, ein Object-Storage-basiertes Log-Indizierungstool für Threat-Hunting, integrierbar mit KI-Tools. Was bleibt von dieser Woche? Fable 5 ist ein echtes,